Radio Dreieckland. Zwei Krimi-Tipps. Kein Mensch kann mehr als eine Handvoll wirklich guter Kriminalromane schreiben. Nicht einfach gute Unterhaltung, heute wie in 20, 30 Jahren noch, sondern sprachlich, inhaltlich und von der Grundidee her eigenständige, herausragende Werke, die Maßstäbe setzen für das Genre und letztlich doch nicht in ihm auf- bzw. untergehen. Der katalanische Spanier André Martin scheint es allerdings darauf anzulegen. Mit fast schon beängstigender Regelmäßigkeit liefert er alle paar Jahre einen Roman ab, der das Zeug zum Klassiker hat und der sich selbst beim besten oder übelsten Willen nicht restlos in der doch recht geräumigen Schublade Krimi unterbringen lässt. Allein von seinen 6 bisher ins Deutsche übersetzten Kriminalromanen kann man jeden zweiten als Meisterwerk bezeichnen. Und von den früheren soll beispielsweise Prothesis ein weiteres ganz wichtiges Buch sein. Nun legt der verdienstvolle Elster Verlag mit Die Stadt, das Messer und der Tod erneut ein Werk von Martin vor, bei dem selbst frechste Kritiker nur noch den Mund zuklappen, ihren Hut lüpfen und ihm den Deutschen Krimipreis für 1994 zusprechen können. Es handelt sich um einen Reigen von 10 Episoden, 10 Katastrophen, Gewalt- und Mordgeschichten, 10 stilistisch sehr verschiedene Porträts von Verzweifelnden und ihren Verzweiflungstaten. Ihr Schicksal, ihr Verbrechen, ihre Schuld wird dabei zumeist aus ihrer eigenen subjektiven Sicht geschildert. Das heißt, die Action kommt zwar wahrlich nicht zu kurz, dennoch sind die Geschichten ganz oder passagenweise Geständnis, Beichte, Reflexion, quälende Erinnerung, ein atemloser innerer Monolog oder entsetzliche Gedankengänge voller Angst und Aggression. Scheint es zu Anfang um eine brutale Mordserie an Prostituierten zu gehen, so erkennt man als Leser bald, dass der gesuchte Psychopath in aller Munde und in aller Medien nur als Phantom existiert. Köstlich zum Beispiel die in die Handlung eingestreut wiedergegebenen einschlägigen Fernsehdiskussionen und ein satirischer Höhepunkt das Stimmgewirr der Hausfrauen, die sich im Laden ihres Metzgers aufgeregt über die blutigen Morde auslassen. Die Stadt, das Messer und der Tod ist ein sprachlich meisterhaftes und vielseitiges, ein inhaltlich vielschichtiges und sehr ernsthaftes Buch über Gewalt in unserer Gesellschaft, auf den Straßen, in den Familien, in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und in den Medien, deren Rolle es reflektiert oder zumindest karikiert und dabei Reflexion anreißt. Natürlich packt Martin zuletzt auch sich und seinesgleichen, die Literaten, an der Nase. Nach seinen 10 Perlen kriminalistischer Prosa, die mit ihrer Eindrücklichkeit und ihrem grimmigen Humor durchaus als Short Story jeweils für sich allein bestehen könnten, schlägt er am 11. Kapitel zum Abschied einen wunderbar selbstironischen doppelten Salto rückwärts. Nach einer Weile und mit etwas Abstand gefragt, was kann nach diesem Buch als nächstes eigentlich noch kommen? André Martins neuer Roman »Die Stadt, das Messer und der Tod« aus dem Spanischen von Marion Lüttke erscheint dieser Tage im Elster Verlag, hat 288 Seiten und kostet ca. 34 Mark.
I just arrived at Gazalaza. Stepping out in the summer day. Ooh, I looked back at the station hall, and I knew I would stay.
and went to the park, laid down in the warm summer sun. After a week spinning gray and dark, a new life for me had begun. The overcrowded subs rushing in, the sweat of all nations I smile. This could be heaven if we would try to live together. As I walked along the river quay, there they are standing so tall and bright, the witnesses of former days. Back at the flats, turn the radio on, so the twine sound through the room. Around the corner's an Arabian shop, I felt hungry and so I went down.
Krimi-Tipp zum Zweiten.
Verwunderlich und erstaunlich erscheint es dem Fachmann Walter Nutz, dass es in einer Zeit, deren Gesellschaft sich im technischen und ökonomischen Bereich so differenzierte Aufgaben stellt, eine nachweislich große Zahl Menschen gibt, deren literarische Bedürfnisse von der Triviallektüre befriedigt werden.
So vor gut 5 Jahren Spiegelredakteur Hans-Joachim Schöps über die heimlichen Bestseller der Deutschen. Die Heftromane. Der gar nicht übermäßig hämische, sehr anregende und ungewöhnlich dicht mit Informationen gespickte Zweiteiler über Trivialliteratur kann nachgelesen werden in den Nummern 42 und 43 1988.
Denn keineswegs ist der Heftroman, wie mancher wohl glauben mag, nur ein Glück für den einfachen Menschen. Neuere Untersuchungen weisen Sevilla oder den Landarzt Dr. Fabian als schichtenübergreifende Lieblinge aus. Und der Tübinger Professor Hermann Bausinger, eine Autorität unter den Kulturwissenschaftlern, hat keinen Zweifel, dass die Zuneigung zum Heftchen über die Mittelschichten hinaus bis weit in die Bildungsschicht reicht. 38% dieser Heftleser, so das Fazit, müssen Abitur haben. Die Leserschaft von Heftromanen, so Nutz und Schlögel, ist so differenziert wie die Gesamtgesellschaft selbst. Arztromane zum Beispiel werden vorwiegend von Frauen aller Kreise gelesen. Sie sind invariant gegenüber Bildung. Krimis werden von den Männern und Frauen in gleicher Weise geschätzt. Und hier führen die Abiturienten.
So viel nur andeutungsweise, anstatt fruchtloser Spekulationen zu der Frage, wem Jürgen Alberts Roman Tod eines Sesselfurzers den 3. Platz in der Auswahl zum Deutschen Krimipreis verdankt. Zugegeben, gegen Ende hat's darin plötzlich doch noch ein paar gute Seiten. Zuvor jedoch glänzt kurioserweise ein längeres Spiegelzitat als das bis dahin einzige Stückchen gehobener, schwungvoller Prosa. Die haarsträubende Handlung und der staubtrockene, oft wohl unfreiwillige Humor dieses braven, als Haffmanns Behindertaschenbuch verkleideten Heftchenromans dürfte selbst einige Freunde und Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten peinlich berühren, von denen es mehr oder weniger handelt und für die er scheint mehr oder weniger geschrieben ist.
Jürgen Alberts Tod eines Sesselfurzers, Kriminalroman, erschien 1993 in der Reihe Haffmanns Kriminalromane bei Heine, hat 207 Seiten mit einem schönen Polizeiauto auf dem Umschlag, kostet 12,90 Mark.
Soweit die heutigen beiden Roberts Krimi-Tipps. In zwei Wochen die nächsten beiden. Und vielleicht noch meine dezente Anmerkung, dass ich den Tod eines Sesselfurzers ziemlich gut fand. Aber ich habe ja schließlich Abitur.
Die Presseschau.
Am gestrigen Dienstag hat das Bundeskabinett das Weißbuch über die Bundeswehr verabschiedet. Ein Weißbuch hat im Allgemeinen die Aufgabe, die Grundsätze des militärischen Handels für die Öffentlichkeit transparent zu machen. Der von Bundesverteidigungsminister Volker Rühe vorgelegte Bericht gibt einen Überblick über die Lage der Bundeswehr und die Sicherheitspolitik. Rühe sagte in Bonn, das Buch beschreibe den Rahmen für die neue Streitkräfteplanung. Er beklagte erneut eine Unterfinanzierung der Bundeswehr und deutete an, dass mit einer Verkleinerung der Armee gerechnet werden müsse. Zahlen nannt Rühe nicht, sondern drückt sich im Gegenteil vor konkreten Angaben. Hierzu kommentiert die Frankfurter Rundschau:
Worum sich die Bundesregierung weiter drückt, ist die Antwort auf die Frage, ob Deutschland, umgeben von Freunden und Verbündeten, eine Armee dieser Größe braucht. Sie braucht sie nicht. Der von Koalitionspolitikern bisweilen vorgebrachte Einwand, die Zahl von 370.000 Mann sei an internationale Verträge gebunden, überzeugt nicht. Es handelt sich um eine Obergrenze, die zu unterschreiten der Bundesrepublik sehr wohl erlaubt wäre. Es wäre nicht nur erlaubt, sondern diente zudem der Vertrauensbildung. Ein Abbau der Armee könnte das im Ausland wachsende Misstrauen gegen das größer gewordene Deutschland dämpfen, das mit wieder aufflammendem Rechtsextremismus zu kämpfen hat.
Dieses Misstrauen gegenüber einem militärisch wieder erstarkenden Großdeutschland scheint Rühe nicht zu teilen. Vielmehr sucht er nach dem Wegfall der unmittelbaren Bedrohung durch den Warschauer Pakt bereits nach neuen Aufgaben für die Bundeswehr. Nach Ansicht der Jungen Welt scheint die Bundesregierung diese schon gefunden zu haben. Dies deuten auch Rühes Vorstellungen von einem Kontingent an schnell einsetzbaren und mobilen Krisenreaktionskräften mit hoher Professionalität an. In der Jungen Welt ist zu lesen:
Im Detail mag das Weißbuch ungenau sein. Die Weichenstellung für die Entwicklung der Bundeswehr wird allerdings glasklar. Die Harthöhe versucht, ihre zusammengeschmolzenen Haushaltsmittel mit den zukünftigen Aufgaben in der weiten Welt in Übereinstimmung zu bringen. Durch Rationalisierung und Kürzungen bei den laufenden Betriebsausgaben soll Geld für nötige Investitionen in die neue Bundeswehr locker gemacht werden. Für deutsche Krisenreaktionskräfte, die im Ausland für Ruhe und Ordnung sorgen sollen, sind neue, leichte und luftbewegliche Waffen zu kaufen.
Die Rechtmäßigkeit solcher Einsätze ist zurzeit noch ungeklärt. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu Out-of-Area-Einsätzen steht noch aus und wird für den Sommer erwartet. Aus diesem Grund sieht die Süddeutsche Zeitung die neue Ausrichtung der Bundeswehr nicht so eindeutig wie die Junge Welt.
Erst nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird klar sein, ob das Grundgesetz bereits jetzt friedenserhaltende oder gar friedensschaffende Einsätze erlaubt. Das Weißbuch muss deshalb im entsprechenden Kapitel schwammig bleiben. So schwammig, wie es die unterschiedlichen Meinungen des Außenministers von der FDP und der Sicherheitspolitiker der Union eben verlangen.
Im Gegensatz zur Süddeutschen Zeitung scheint die Union keine Zweifel an der Aussage des Bundesverfassungsgerichtes Urteils zu haben. Sie stellt sich schon darauf ein, dass die Bundeswehr in Zukunft auch im Ausland eingesetzt werden darf. Das BVG-Urteil ist wohl nur noch eine Formalie. Zusammenfassend wird am Weißbuch kritisiert, dass es kaum Neuigkeiten enthält und konkrete Aussagen schuldig bleibt. Der SPD-Verteidigungssprecher Kolbo stellt fest:
Aufwand und Ergebnis stünden in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander. Fast alles im Weißbuch sei bereits bekannt oder öffentlich erörtert worden. Die Bundeswehr, die sich eine klare Antwort auf Schlüsselfragen zu Personalumfang, Wehrpflicht, Krisenreaktionskräften oder Einsätzen im Ausland erwartet habe, werde durch das Buch enttäuscht.
Nach einer kurzen Darbietung meiner eigenen Ignoranz kam er jedoch zu der Feststellung, dass einige grundlegende Informationen durchaus angebracht sein könnten. Zumal RDL eher dazu tendiert, im Detail überzuinformieren, wobei Hörer und Hörerin schnell den Blick aufs Ganze verliert. Deshalb anfangs ein kurzer Blick zurück.
Diese Forderungen wurden vor einem Jahr bei dem einseitigen Waffenstillstandsangebot der PKK wieder veröffentlicht. Auch in dem Protokoll zwischen der PKK und PSK waren 9 Punkte. Darin enthalten sind auch diese neuen Forderungen. Aber die Reaktion der Türkei ist gleich geblieben wie vor einem Jahr. Jetzt sind die noch härter und bewerten diese neue Forderung, also dieses neue Angebot, als eine Taktik der PKK.
Wenn man einfach nur in die bürgerliche Presse guckt, bekommt man den Eindruck, die PKK will ein eigenes Land. Die PKK hat einen irrsinnigen Forderungskatalog. Vielleicht kannst du das mal korrigieren.
Also bis vor ein paar Jahren hat die PKK einen unabhängigen Kurdistan gefordert, aber seit ein paar Jahren hat sie auch ihre Politik geändert. Im letzten Jahr in diesem Protokoll mit der PSK haben die beiden Parteien, das gilt für die meisten kurdischen Organisationen, sich bereit erklärt, im Rahmen einer gleichberechtigten Föderation innerhalb der heutigen Grenzen der Türkei mit dem türkischen Volk zusammenzuleben. Und es geht nicht in erster Linie um einen unabhängigen Staat oder um eine Föderation. Es geht in erster Linie um die nationaldemokratischen Rechte der Kurden und um eine demokratische Atmosphäre, wo diese Alternativen, also eine Föderation oder ein unabhängiger Staat, diskutiert werden kann, ohne Unterdrückung oder Repression staatlicherseits.
Interessant fand ich, dass du dargestellt hast, wie die PKK eigentlich hinter ihre eigene Existenz zurückgeht. Also sie versucht, ein Klima zu schaffen, in dem sie selbst als aktiver Posten gar nicht mehr so nötig ist.
Nein, die PKK versteht sich ja als eine politische Partei, die unter den heutigen Bedingungen in Kurdistan, also in Nordkurdistan, einen bewaffneten Kampf führt. Und alle kurdischen Organisationen fordern für alle kurdischen Parteien und Organisationen freie Betätigung im Rahmen demokratischer also Möglichkeiten. Die wollen sich auch demokratisch im politischen Leben der Türkei engagieren und die haben auch ein politisches Programm. Also das würde nicht die Existenz der PKK gefährden, wenn die PKK ganz legal in der Türkei als politische Partei tätig werden könnte.
Das türkische Fernsehen, TRT, hat das Friedensangebot als Indiz dafür kommentiert, dass die PKK unmittelbar vor dem Zusammenbruch steht.
Also das ist nicht neu, das wird seit Jahren propagiert von der türkischen Seite. Die Türkei sieht vollends auf Gewalt, auf Eskalation der Gewalt und auf eine militärische Lösung, auf Zerstörung, Vernichtung. Also deswegen ist es normal, dass die Türken solche Angebote als ein Ablenkungsmanöver betrachten, aber das stimmt nicht so.
Wie würdest du das einschätzen, dass auch die türkische Regierung hier natürlich mit dem Generalstab völlig einer Meinung geht und sagt, es gibt zwar noch rund 10.000 bewaffnete Kurden, aber das spielt keine Rolle mehr?
Also die Kurdenfrage in der Türkei, der Kampf der Kurden für ihre nationaldemokratischen Rechte kann mit Waffengewalt nicht beendet, also vernichtet werden, aus der Welt geschaffen werden. Also wenn diese Leute, sagen wir mal so, 10.000 Menschen vernichtet werden würden, solange sich die Lage der Kurden in der Türkei nicht ändert, werden andere Gruppen, andere Parteien, Organisationen, Menschen gegen diese Politik der Türkei, also gegen die Vernichtungs-, Vertreibungspolitik der Türkei sich aufgehen. Also das wird sich nicht ändern, solange die Lage der Kurden sich nicht ändert.
Die PKK hat im März letzten Jahres einen Waffenstillstand ausgerufen. Der hat die Regierung in Istanbul ziemlich unter Druck gesetzt, auch jetzt mal ein bisschen in der öffentlichen Betrachtung. Warum ist das in diesem Fall genau ja ein Jahr später nicht mehr so?
Ja, die PKK hat in dem Sinne ihre Glaubwürdigkeit verloren oder jedenfalls die Türkei hat jetzt eine Karte in der Hand gegenüber ihrer Öffentlichkeit, also in innen- und ausländischen Öffentlichkeit, das so darzustellen, dass die PKK jetzt nicht ernst meint mit diesem Angebot und mit diesen Forderungen.
Warum?
Ja, das letzte Mal, also vor einem Jahr, wurde diese Waffenstillstandsangebot oder einseitige Waffenruhe nach anderthalb, zwei Monaten wieder gebrochen durch einen Überfall der PKK-Guerillas auf unbewaffneten Militärs, also Rekruten. Danach ging der Krieg erst richtig los und die Militärs, auch die Regierung in der Türkei, setzen jetzt auf eine militärische Lösung und ihre Öffentlichkeit, die türkische Öffentlichkeit, haben die auch darauf vorbereitet.
Heißt das, dass die türkische Öffentlichkeit zu dieser militärischen Lösung steht?
Ja, zum Teil schweigt die türkische Öffentlichkeit sich zu diesem Thema, weil so ein Klima geschaffen wurde, dass jeder, der sich für die Kurden, für die Rechte der Kurden einsetzt, als Terrorist angeprangert wird und als Vaterlandsverräter gesehen wird. Dieser Druck ist da, deswegen kann sich nicht jeder trauen oder die meisten können sich nicht trauen, gegen die Politik, gegen diese Politik zu protestieren oder sich gegen diese Politik aufzulehnen.
Mustafa, dein eigener Hintergrund vielleicht dazu, du arbeitest hier in Deutschland bei einer Gruppe. Erklär das mal vielleicht selber, wenn du magst.
Ja, ich arbeite im Bundesvorstand von COMCA, Verband der Vereine aus Kurdistan. COMCA versteht sich als ein Interessenverband der kurdischen Migranten und Flüchtlinge in der Bundesrepublik. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind zum einen Flüchtlings- und Migrantenpolitik und dann zum anderen Solidaritätsarbeit mit Kurdistan, auch mit dem Kampf des kurdischen Volkes für ihre nationaldemokratischen Rechte in allen Teilen Kurdistans.
Dann werden wir konkret, was kann ein normaler Bundesbürger, der nicht unter Druck steht, sondern der hier sozusagen noch zumindest sagen darf, was er will, eingeschränktermaßen. Was würdest du vorschlagen, was könnte euch helfen?
Also ein normaler Bundesbürger könnte in erster Linie auf seine eigene Regierung, also auf die Bundesregierung Druck ausüben, weil die Bundesrepublik nach den USA der größte Waffenlieferant der Türkei ist. Die Bundesrepublik ist Bündnispartner der Türkei. und auch der größte Wirtschaftspartner nach den USA, die hat auch größte Einflussmöglichkeiten auf die Türkei. Die Bundesregierung könnte dann die Türkei dazu bewegen, die Kurdenfrage mit friedlichen und demokratischen Mitteln eine Lösung zuzuführen. Die Bundesbürger sollten dann ihre eigene Regierung in dieser Hinsicht unter Druck setzen und auch die einzelnen Politiker daraufhin ansprechen.
Mustafa, vielen Dank für dieses Interview.
Never been a victim abused by a system or the racist basis, but yo, I'm gonna face this. It can't happen here. Oh yeah, if they don't get you, they'll get.
Radio Dreieckland. Die Nachrichten.
Diskriminierung Behinderter nimmt zu.
Behinderte haben es offenbar immer schwerer, einen Arbeitsplatz zu finden. Dies geht aus dem dritten Behindertenbericht der Bundesregierung hervor, den das Kabinett am Dienstag verabschiedet hat. Während noch 1986 der Beschäftigungsanteil der Behinderten 5,2% betrug, waren es 1992 lediglich noch 4,3%, in der gewerblichen Wirtschaft sogar nur noch 3,9%. Selbst der öffentliche Dienst konnte die gesetzliche Mindestbeschäftigungsquote von 6% nicht erreichen. Er zählte nur einen Anteil von 3,8% behinderter Arbeitnehmer und Nehmerinnen unter seinen Beschäftigten. Staatssekretär Günther vom Arbeitsministerium forderte die Arbeitgeber auf, ihrer Beschäftigungspflicht nachzukommen. Dies alles sind jedoch nichts als lahme und halbherzige Forderungen, bedenkt man, dass gerade CDU, CSU und FDP sich immer noch dagegen wehren, das Gebot der Gleichbehandlung körperlich, geistig oder seelisch beeinträchtigter Menschen rechtlich festzuschreiben. Einen entsprechenden Entwurf für ein Gleichstellungsgesetz fordern nämlich Bündnis 90 Die Grünen von der Bundesregierung. Nach ihren Vorstellungen soll Artikel 3 des Grundgesetzes jegliche Diskriminierung verbieten. Das Bundesbaugesetz müsse das Bauen behindertergerechter Wohnungen und Anlagen sicherstellen und darüber hinaus müsse durch staatliche Mittel gewährleistet werden, dass alle öffentlichen Transportmittel behindertengerecht ausgestattet werden könnten. Die Regierung weist die Notwendigkeit dieser gesetzlichen Veränderung weit von sich. Das bestehende Gesetz bietet den Behinderten genügend Schutz gegen Diskriminierungen. Dass dem nicht so ist, bewies erst kürzlich ein Urteil des Amtsgerichts Flensburg, wonach bereits die Anwesenheit von behinderten Urlaubsgästen in einem Hotelspeisesaal ein Recht anderer Gäste auf Preisminderung begründe.
Wenn Giftmüll zum Wertstoff wird.
Giftmüll darf zukünftig die westlichen Industrieländer nicht mehr verlassen. Wer Giftmüll illegal exportiert, muss ihn auf eigene Kosten zurückholen. So viel zum Hauptinhalt des deutschen Gesetzes zur Umsetzung der Basler Konvention. Verabschiedet wurde das Gesetz letzte Woche im Bundestag mit Mehrheit der Koalition. Was jedoch noch lange nicht heißt, dass Deutschland nicht auch in nächster Zukunft weltweit größter Giftmüllexporteur bleiben wird. Denn wie so oft handelt es sich wieder einmal um eine Frage der Definition. Und so wird Giftmüll kurzerhand zu Wertstoff. Dieser ist recycelbar, sprich wiederverwertbar, und dem Transport über die Grenze steht kein Gesetz mehr im Wege. Nichtsdestotrotz bleibt es ein Giftmülltransport, gut getarnt und hochgiftig. Nach Greenpeace-Angaben waren 90% der von ihnen dokumentierten Giftmülltransporte in vergangenen Jahren mit solch einem Recycling-Button getarnt. Eine Forderung der SPD, auch Giftexporte außerhalb der OECD zu stoppen, wurde von der Koalition abgelehnt. Begründung im Antrag der SPD, die Entsorgung und Verwertung aller in der Bundesrepublik anfallenden Sonderabfälle sei im Inland möglich. Deutsche Entsorgungsfirmen klagen vermehrt über mangelhafte Ausnutzung ihrer Anlagen. Dennoch blockiert das Wirtschaftsministerium ein Exportverbot. Die endgültige Verabschiedung des Basler Gesetzes steht letzten Endes noch aus. Währenddessen wurde nach neuesten Pressemitteilungen in Russland ein Zug mit deutschem und französischem Giftmüll gestoppt. Greenpeace fordert dessen Rücktransport.
SPD will Ausländerinnen schützen.
Die SPD hat eine Novelle des Ausländergesetzes in den Bundestag eingebracht. Diese Novelle sieht unter anderem vor, den umstrittenen Paragraphen 19 zu ändern. Dieser Paragraph erteilt ausländischen Ehepartnerinnen und Partnern von Deutschen ein an diese gebundenes Aufenthaltsrecht. Wird die Ehe vor Ablauf einer Frist von 4 oder in Härtefällen von 3 Jahren geschieden, entfällt das Aufenthaltsrecht der Ausländerinnen. Durch diese Regelung geraten insbesondere Frauen in eine unzumutbare Abhängigkeit von ihren Ehemännern. In letzter Zeit hat es mehrere aufsehenerregende Fälle gegeben, in denen Frauen, die sich nach Ansicht der Justiz zu früh von ihren schlagenden Ehemännern getrennt haben, von Abschiebung bedroht waren. Wenn sie die Misshandlungen und Prügeleien ihrer Ehemänner nicht 3 Jahre lang ertrugen, konnten sie allenfalls und nur dank des Einsatzes engagierter Frauen- und Ausländerorganisationen auf eine Einzelfallregelung hoffen. Die SPD-Novelle, die gestern von ihrer innenpolitischen Expertin Cornelie Sonntag-Wolgast vorgestellt wurde, sieht eine 2-jährige Frist und eine Härtefallregelung vor, nach der von ihren Ehemännern misshandelte Frauen sofort ein eigenständiges Aufenthaltsrecht erhalten sollen. Der Paragraph 19 des seit 2 Jahren bestehenden Ausländergesetzes ist schon lange ein Dorn im Auge von Frauen- und Ausländerorganisationen. Seine Streichung stellte eine der zentralen Forderungen des Frauenstreiktages am 8. März dar. In der Koalition hat der Entwurf nach Sonntag-Wolgasts Einschätzung keine Chancen, mehrheitsfähig zu werden. Innenminister habe die großzügige Aufenthaltsregelung für ausländische Ehepartner bereits letzte Woche rigoros abgelehnt.
Auschwitz-Lüge, keine Volksverhetzung.
Der Bundesgerichtshof hob gestern ein Urteil des Mannheimer Landgerichtes gegen den NPD-Bundesvorsitzenden Günther Deckert auf. Das Landgericht hatte den NPDler wegen Volksverhetzung, übler Nachrede, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener und der Aufstachelung zum Rassenhass zu 1 Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Anlass des Verfahrens war eine vom Ex-Oberstudienrat Deckert abgehaltene Revisionismus-Tagung mit dem amerikanischen, in Neonazikreisen als Hinrichtungsexperten titulierten Fred Leuchter. Letzterer hatte vor 150 Zuhörerinnen und Zuhörern die Massenmorde an Juden in den KZ-Gaskammern von Auschwitz, Birkenau und Majdanek geleugnet und Deckert wiederum hatte Leuchters antisemitisches Gefasel übersetzt und zustimmend kommentiert. Dies stellte sogar der Bundesgerichtshof fest. Und trotz der dem Gericht bekannten Behauptungen Deckerts, in Auschwitz seien keine Juden vergast worden, war dem Bundesgerichtshof das Mannheimer Urteil zu pauschal, so wörtlich, und mit seinem Strafmaß von 1 Jahr auf Bewährung offensichtlich zu hart. Es verlangte den Nachweis, dass sich Deckert mit der nationalsozialistischen Rassenideologie identifiziere und gab den Fall an eine andere Kammer des Landgerichtes zur genaueren Prüfung zurück. Die Süddeutsche Zeitung nennt das Urteil für heute, Zitat, für Prozessbeobachter zunächst verwirrend. Man kann es aber auch als unfassbar bezeichnen. Neonazis müssen offensichtlich erst einen unterzeichneten Überblick über ihre rassistischen und antisemitischen öffentlichen Äußerungen einreichen, bis sich ein deutsches Gericht bemüßigt fühlt, sie wirklich zu verurteilen.
Neues Bundeswehr-Weißbuch veröffentlicht.
Am gestrigen Dienstag hat das Bundeskabinett das Weißbuch über die Bundeswehr verabschiedet. Der von Bundesverteidigungsminister Volker Rühe vorgelegte Bericht gibt einen Überblick über die Lage der Bundeswehr und der Sicherheitspolitik. Rühe sagte in Bonn, das Buch beschreibe den Rahmen für die neue Streitkräfteplanung. Er beklagte erneut eine Unterfinanzierung der Bundeswehr und deutete an, dass mit einer Verkleinerung der Armee gerechnet werden müsse. Zahlen nennt Rühe jedoch nicht. Von der SPD wird das Weißbuch kritisiert, da es kaum Neuigkeiten enthält und konkrete Aussagen schuldig bleibt. Der SPD-Verteidigungssprecher Kolbo sagt nach Billigung des Weißbuches durch das Kabinett, Aufwand und Ergebnis stünden in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander. Fast alles im Weißbuch sei bereits bekannt oder öffentlich erörtert worden. Antworten auf Schlüsselfragen zu Personalumfang, Wehrpflicht oder Einsätze im Ausland gebe das Buch nicht. Diese Antworten will Rühe im April dem Parlament geben. Zurzeit werden im Verteidigungsministerium Berechnungen angestellt, wie viele Soldaten künftig zu finanzieren sind. Rühe steckt in dem Dilemma, eine Planungsgröße von 370.000 Mann erreichen zu wollen, diese aber nicht bezahlen zu können. Vielleicht kann Herr Rühe bei diesem Problem ein Kommentar der Frankfurter Rundschau weiterhelfen. Worum sich die Bundesregierung weiter drückt, ist die Antwort auf die Frage, ob Deutschland, umgeben von Freunden und Verbündeten, eine Armee dieser Größe braucht. Sie braucht sie nicht.
Rex Gildo beim Kadi.
Schlagersänger Rex Gildo und ein Wäschehändler aus Baden haben sich vor dem Landgericht München nicht auf einen Vergleich einigen können. In dem Zivilprozess ging es um einen missglückten Auftritt Gildos bei einer Weihnachtsfeier. Der Sänger soll 10.000 Mark zurückzahlen, weil er offensichtlich betrunken war, falsch sang und auf der Bühne stolperte. Das Urteil soll Mitte April verkündet werden.
Manchmal heißt es für uns Abschied nehmen für kurz und auch mal für lang. Und dann merk ich, wie ich traurig werde und mich nicht loslassen kann. Es kann so viel geschehen, wenn ich nicht da bin und dich nicht festhalten kann.
Das Wetter.
Die seit Wochen anhaltende Trockenheit und Hitze nimmt kein Ende. Die Sonne steht weiter hoch und heiß am Himmel und dörrt Mensch und Pflanze aus. Also Sonnenbrille und Kopfschutz nicht vergessen und möglichst schnell Baggerseen aufsuchen. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, sagt der verträumte Eismann.
Musik ist entsprechend verantwortlich für die letzten und nächsten 2 Stunden. Die laufende Sendung, will ich damit sagen, ist Christiane, Doro, Esther, Tim, Krischer und Hannes. Nein, wir vergessen hier die Männer nicht, keine Angst. Musik und Technik, Hannes und Krischer und Krischer und Hannes und Hannes und Krischer und Krischer und Hannes.